Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia per.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 10. Mai, zusammengestellt heute von Radio Dreieckland aus Freiburg. Der Zensus 2011 hat diese Woche begonnen. Was soll man tun, wenn ein sogenannter Erhebungsbeamter vor der Tür steht? Dazu gleich mehr. In den USA ist praktisch jede zweite Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zumindest mittelbar an der Rüstungsforschung beteiligt. Hier in Deutschland sieht es nicht ganz so schlimm aus. Immerhin können sich Hochschulen mit einer Zivilklausel gegen Rüstungsforschung zur Wehr setzen. Mehr dazu an zweiter Stelle. Bei Zivilisationserkrankungen wie Bandscheibenvorfällen und anderen Rückenleiden wird heute schnell zum Skalpell gegriffen. Aber viele Operationen sind häufig überflüssig, denn die Medizin könnte auf andere Behandlungskonzepte zurückgreifen. Und dann ist da noch eine Arbeitswelt, die immer mehr Menschen krank macht. An dritter Stelle ein Gespräch mit einem ehemaligen Chirurgen. Am Ende schließlich ein Blick nach Spanien. Dort gerade wird eine baskische Partei nach der anderen verboten. Auch wenn sie nichts mit der separatistischen ETA zu tun hat.
In den nächsten Tagen wird dieses Geräusch bei manch einem der Hörerinnen und Hörer und natürlich auch beim Moderator großes Unbehagen auslösen. Stehen Freunde vor der Tür? Will die Nachbarin nur wieder einen Pfund Zucker borgen? Oder, oh Grauen, stehen zwei Volkszähler vor der Tür, von denen ich gleich die Hosen runterlassen muss? Um ehrlich zu sein, obwohl die Kampagne gegen die Volkszählung 2011 seit fast einem Jahr intensiv versucht, die Öffentlichkeit zu informieren und auf Sicherheitslücken und vor allem Probleme des Datenschutzes verweist, genau was zu tun ist, wenn die Volkszähler an der Tür stehen, scheinen noch immer die wenigsten zu wissen. Mein Gesprächspartner kann hier hoffentlich weiterhelfen. Am Telefon begrüße ich Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Volkszählung. Guten Tag, Herr Steffens.
Schönen guten Tag.
Fangen wir doch gleich mal mit dem Klingeln an. Was mache ich denn, wenn es nicht die Nachbarin ist, sondern Volkszähler heute oder die nächsten Tage vor der Tür stehen?
Also zunächst einmal ist man gesetzlich verpflichtet, damit zu machen. Man kann also nicht sagen, ich habe keine Lust und dann, damit hat sich das erledigt. Man kann aber auf jeden Fall sich darüber informieren und sich versichern, dass das wirklich ein Volkszähler ist. Denn es gibt beispielsweise Berichte darüber, dass Leute, die versuchen dann später Wohnungseinbrüche zu begehen, sich als Volkszähler ausgeben. Und da sollte man schon auf der richtigen, sicheren Seite sein, dass das wirklich ein Volkszähler ist. Das heißt, Ausweis zeigen lassen und im Zweifelsfalle dann auch mal bei der Behörde zurückrufen, ob der wirklich ein Volkszähler ist oder nicht.
Das heißt, erstmal würde ich ihn stehen lassen, mir seine ganzen Dokumente etc. zeigen, um das zu überprüfen. Muss ich ihn danach überhaupt in die Wohnung lassen?
Nein. Sie sagen ganz einfach, ich will das nicht irgendwie mit Ihnen zusammen ausfüllen. Stecken Sie mir den Fragebogen in den Briefkasten und ich schicke den dann zurück. Das wird der Erhebungsbeauftragte nicht so gerne haben, weil er dann weniger Geld bekommt. Aber das ist Ihr gutes Recht und das würde ich auch jedem empfehlen, das so zu machen.
Das heißt, um sich zu informieren, nun erstmal als ganz konkreter Verbraucherinnenhinweis, erstmal sagen, ich würde das gerne schriftlich machen, geben Sie mir den Bogen. Weiteres möchte ich hierzu jetzt nicht beantworten.
Genau so.
Der Arbeitskreis Volkszählung, der ja unter dem Dach des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung ist, entstanden ist, ihr hattet ja versucht, juristisch die Volkszählung noch zu stoppen und seid damit gescheitert. Gibt es denn jetzt noch was ihr überhaupt machen könnt? Oder ist dieser Kampf verloren?
Also geklagt wird derzeit gegen das Länderausführungsgesetz in Berlin. Es ist ja so, dass das Gesetz zur Volkszählung eigentlich eine EU-Richtlinie ist. Dann gibt es ein Bundesgesetz, dagegen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die ist leider völlig unerklärlicherweise unserer Meinung nach abgewiesen worden. Aber die eigentliche Ausführung ist Ländersache und deswegen gibt es in jedem Land ein Ländergesetz und gegen das in Berlin findet gerade eine Klage statt. Die hat aber leider keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das wird dann erst nachgelagert zu einer Entscheidung kommen.
Herr Steffens, kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die Gruppen, die denn hier erfasst werden. Sie hatten schon gesagt, so knapp 10% der Bevölkerung sollen erhoben werden. Es gibt aber ja auch Leute, die haben nicht so viel Glück, nur unter diese 10% zu befallen, sondern es gibt ja auch Sonderbereiche, die komplett erfasst werden. Können Sie das nochmal kurz erläutern?
Also allen Sonderbereichen, das heißt Gemeinschaftsunterkünften, das sind Studenten, Wohnheime, aber eben auch Unterkünfte für Asylsuchende oder Leute, die Asyl haben, in Strafanstalten, in Wohnheimen für geistig Behinderte. Dort findet wirklich eine Vollerhebung statt. Und das ist einer unserer Kritikpunkte eben auch, weil da der Gleichheitsgrundsatz eben nicht erfüllt ist.
Das heißt, wer im Studentenwohnheim wohnt oder gerade im Knast etc., diese Leute werden zu 100% erfasst?
Sie werden auf jeden Fall erfasst. Sie werden nicht unbedingt alle befragt, aber es ist auf jeden Fall so, dass dann beim Vermieter bzw. beim Betreiber der Wohnanlage dann eine vollständige Namensliste erstellt wird und das wird dann auch übermittelt.
Ihr Arbeitskreis hat ja immer wieder kritisiert, vor allem große Bedenken beim Datenschutz, was passiert mit diesen Daten etc. Da hat man jetzt von offizieller Seite, wurde jetzt häufig auf dieses Rückspielverbot der verschiedenen Behörden verwiesen. Könnten Sie noch mal erläutern, was es damit denn auf sich hat?
Das Rückspielverbot soll ja sicherstellen und besagt ja, dass die Daten, die von den Registern, also von den Einwohnermeldeämtern und von der Bundesagentur für Arbeit und einigen anderen Stellen zu diesen Volkszählungsstellen geführt werden, dass das eine Einbahnstraße ist. Das heißt, Erkenntnisse aus der Volkszählung beispielsweise nicht an ein Einwohnermeldeamt oder an die AGE zurückgemeldet werden. Da gehen wir auch mal davon aus, dass das wirklich so ist, in aller Regel. Problematisch ist es an den Stellen, wo eine räumliche Trennung beispielsweise gar nicht so sauber vorgenommen wird. Wir haben in etwa 70 Fällen, haben wir einfach mal gefragt im Vorfeld, wie das bei den Ämtern so aussieht, wo diese Fragebögen gelagert werden, welches Personal eingesetzt wird. Und das sieht so aus, dass an der einen oder anderen Stelle die gesetzlichen Vorgaben, dass das sauber zu trennen ist, nicht sicher erfüllt werden. Muss man durchaus damit rechnen, dass ein Mitarbeiter von der AGE irgendwie in den Nachbarraum geht, wo dann die ganzen Fragebögen gesammelt werden und da dann einfach mal nachguckt.
Es sollen ja diese Fragebögen und diese erhobenen Daten anonymisiert werden, allerdings in einem relativ großzügigen Zeitrahmen von etwa 4 Jahren, glaube ich.
Ja, das ist natürlich der Super-GAU. Dafür gibt es auch keinerlei Rechtfertigung. Das heißt, diese Fragebögen werden pseudonymisiert, die werden also erfasst und dann wird der obere Teil, wo der Name draufsteht, abgetrennt. Es steht aber eine Nummer drauf. Und die Information, welche natürliche Person zu dieser Nummer gehört, die wird 4 Jahre lang aufgespeichert. Das heißt, 4 Jahre lang besteht die Gefahr, dass irgendjemand, der irgendetwas wissen will, in diese Tabelle reinguckt und dann weiß, wer welche Angaben gemacht hat. Und das geht überhaupt nicht. Das ist völlig unverhältnismäßig.
Wie viele Leute haben denn Zugriff auf diese Tabelle?
Ja, eigentlich nur recht wenige, aber wie man weiß, aus vielen, vielen anderen Stellen, überall da, wo Daten gesammelt werden, gehen auch Daten verloren. Das haben wir auch in den letzten Wochen irgendwie in der Presse immer wieder gelesen. Und das kann auch mit Volkszählungsdaten passieren.
Herr Steffens, die Initiative gegen die Volkszählung 2011, dieser Arbeitskreis, bei dem Sie ja auch mitwirken, können Sie abschließend vielleicht noch ein kurzes Fazit zu Ihrer Arbeit ziehen? Sie haben ja in den letzten Monaten zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, Interviews gegeben, aber auch juristisch versucht, gegen die Volkszählung vorzugehen. Heute beginnt sie allerdings trotzdem in Deutschland. Ist das nun ein Tag der Niederlage oder der Tag, wo die Arbeit erst richtig losgeht?
Auf jeden Fall geht die Arbeit weiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir haben verloren. Widerstand ist immer sinnvoll. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, wir haben zumindest unseres Gefühls nach dafür gesorgt, dass einige Dinge vom Gesetzgeber und von den ausführenden Behörden deutlich vorsichtiger gehandhabt werden. Und wenn wir mit unserer Arbeit auch nur erreicht haben, dass nicht weitere Begehrlichkeiten für noch neuere Datensammlungen entstehen, dann haben wir schon was gekonnt. Denn wenn man den Staat ungezügelt laufen lässt, dann sammelt er immer weiter. Und das wollen wir natürlich verhindern.
Philipp Eckstein von Radio Dreieckland im Gespräch mit Kai-Uwe Steffens vom Arbeitskreis Volkszählung. Weitere praktische Informationen findet ihr auf der Seite www.zensus11.de, wobei die beiden Ziffern als Ziffern geschrieben werden. Die Hochschulen beklagen sich jedes Jahr über eine Unterfinanzierung. Daher dürfte es willkommen sein, wenn Forschungsgelder auch von Institutionen wie dem Bundesverteidigungsministerium, von Rüstungsunternehmen oder Pharmakonzernen vergeben werden. Solche Drittmittel dienen im Rahmen der sogenannten zivil-militärischen Zusammenarbeit zur Erforschung von Drohnen, biochemischen Kampfstoffen oder zur Legitimation von sogenannten Interventionskulturen. Im Gespräch mit Radio Korax in Halle erzählt Rainer Braun von der deutschen Sektion der International Association of Liars Against Nuclear Arms, woran man die Rüstungsforschung eigentlich überhaupt erkennen kann.
Das erste Kriterium ist, wer bezahlt. Das zweite Kriterium, was ganz einfach ist, ist die Geheimhaltung. oder werden die Ergebnisse publiziert und werden die Ergebnisse auf öffentlichen wissenschaftlichen Kongressen vorgetragen und vorgestellt? Das dritte Projekt ist, gibt es über dieses Projekt eine Diskussion und einen wissenschaftlichen Austausch? Oder wird es im Wesentlichen als eine Geheimhaltungssache eines Instituts oder einer Instituts-Community gefasst? Dann ist auch die Frage, Rüstungsforschung sehr oft wieder. Ein viertes Kriterium ist die Frage, wer nimmt eigentlich diese Produkte ab? Wer ist eigentlich der Auftraggeber und der Abnehmer? Daran kann man auch sehr oft feststellen, ob es sich um Rüstungsforschung handelt. Und der letzte Punkt ist, gibt es bei der Forschung eine Technikfolgeabschätzung, eine Technikfolgeforschung? Also wird diese Forschung selbst nochmal evaluiert und validiert? Wenn das nicht der Fall ist, ist es auch sehr oft eine Forschung, die in Richtung Rüstung geht. Diese Kriterien angewandt führen dazu, dass man, ich will mal sagen, 80-90% Rüstungsforschung erkennen kann. Dann gibt es noch einen kleinen Grauzonenbereich. Und dieser Grauzonenbereich ist im Prinzip nur lösbar, indem die entsprechende Fachbereich, Fakultät oder Universität eine Kommission einsetzt, die ein Pro und Contra des einzelnen Forschungsauftrages dann wirklich gemeinsam diskutiert und abfragt.
Inwieweit werden denn öffentliche Mittel für diese Forschung eingesetzt?
Na gut, die öffentlichen Mittel sind erstmal die Frage, woher kommt das Geld? Und das ist ja im größten Teil, Großteil dieser Forschung ist Gelder, die aus dem vom Verteidigungsministerium kommen. Also das sind ja im Prinzip auch unsere Steuergelder. Mhm. Das zweite ist natürlich, dass das Personal aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird. Das Personal, das diese Forschung betätigt, also auch öffentlich gefördert ist. Es geht bei allem, was wir zurzeit diskutieren, nicht um Industrieforschung oder Forschung in Rüstungskonzernen, sondern es geht im Prinzip um öffentliche Forschung. Und wir sind der Meinung, dass man als ersten Schritt, um überhaupt von Rüstungsforschung wegzukommen, die öffentlich finanzierte Rüstungsforschung verbieten sollte.
Inwieweit können sich denn Mitarbeiter oder Studierenden davor schützen, dass sie eben nicht in Einfluss genommen werden von solchen Forschungsprojekten oder mit einbezogen werden?
Also generell muss man erstmal sagen, es ist natürlich jedem frei zu gehen. Das ist natürlich so einfach dahingesagt, wenn man die gesamten Abhängigkeiten beruht, familiär, beruflich, Perspektive, Karriere, die es da gibt. Aber man kann sich nur tendenziell dagegen schützen. Der erste minimale Schutz ist, dass man über das, was man dort tut, gemeinsam mit seinen Mitkommilitonen oder mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen diskutiert und immer die Frage stellt, was mache ich da eigentlich, wofür mache ich das eigentlich, um damit immer hinterfragt, für was ich arbeite und für was ich forsche. Wenn ich wirklich Rüstungsforschung mache und ich das nicht will, kann ich eigentlich nur dieses Forschungsprojekt verlassen, kann es öffentlich machen, kann dieses Projekt skandalisieren und damit hoffen, dass dieses Projekt, was auch in einer ganzen Reihe von Fällen schon geschehen ist, beendet wird. Dieses gilt so lange, wie es an der einzelnen Universität, entweder in der Grundordnung, wie auch immer sonst, keine Zivilklausel gibt, die sagt, Rüstungsforschung an unserer Universität ist verboten. Wenn das verboten ist, steht natürlich auch jedem, der dort arbeitet, der Klageweg frei zu sagen, bitteschön, liebe Universität, du hast deinen Auftrag, den du ja selbst gegeben hast, auch einzuhalten und nicht Rüstungsforschung zu betreiben.
Genau. So eine Zivilklausel hat ja nicht jede Universität. Das muss ja dann auch erstmal erstellt werden, erarbeitet werden. Worauf muss man denn achten, wenn man so eine Zivilklausel erarbeitet?
Also erstmal ist es ja relativ einfach, weil wir ja eine ganze Reihe von Universitäten haben, die Zivilklauseln besitzen. Von daher kann man einfach sagen, ich nehme den entsprechenden Paragraph, den zum Beispiel die Universität Hamburg oder die Universität Oldenburg hat, und füge die in meine Grundordnung oder ein vergleichbare konstituierendes Element von Satzung der Universität ein, dann habe ich die. Es ist mehr die Frage des politischen Willens. Also technisch ist das sicher kein Problem. Das ist die Frage, ist der politische Wille der Universitätsleitung, des entscheidenden Universitätsgremiums, meistens der Senat oder Vergleichbares, bereit, einen solchen Beschluss zu fassen? Und dann ist ja die zweite Frage, akzeptiert die entsprechende Landesregierung die Beschlussfassung der Universität oder sichert sie sogar ab, indem auch in einem Landeshochschulgesetz eine entsprechende Formulierung vorgesehen ist, was vor ein paar Jahren, vor gut 10 Jahren, in dem niedersächsischen Landeshochschulgesetz schon mal vorgesehen war.
War jetzt nicht mehr?
Nein, die damals unter einer rot-grünen Landesregierung und einem gewissen Herrn Schröder eingeführte Formulierung im Landeshochschulgesetz ist dann von den übernächsten schwarz-grünen, nee, schwarz-gelben Regierung in Niedersachsen wieder gestrichen worden. Aber es steht jetzt wieder zur Debatte, das muss man jetzt mal sagen, da beginnt jetzt eine Auseinandersetzung mit, bei dem neuen Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg. Da wird im nächsten Jahr ein Landeshochschulgesetz reformiert werden. Und alle beide neuen Regierungsparteien haben in ihren Wahlprogrammen die Aussage drin, dass sie sich für eine Zivilklausel einsetzen. Und wir wirken sehr stark darauf hin, dass das auch Bestandteil des neuen Landeshochschulgesetzes wird. Das wird nochmal eine gesellschaftliche Debatte geben.
Das war Rainer Braun von der deutschen Sektion der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Über 230.000 Menschen wurden im letzten Jahr in Deutschland am Rücken operiert. Die meisten davon unnötigerweise. Zivilisationserkrankungen wie Rückenleiden spiegeln bekanntlich die Belastungen des Arbeitslebens und des Alltags wider. Für die moderne Medizin gelten Rückenschmerzen allerdings oft nur als rein mechanisch verursacht. Eva Schmidt vom LoRa München sprach mit Dr. Martin Marjanovic, der Orthopäde und Chirurg, weiß von zunehmenden Überanstrengungsleiden in der Gesellschaft zu berichten.
Ja, man muss ja wissen, es gibt ja Leiden bei uns in unserer industrialisierten Gesellschaft, die gibt es ja andernorts überhaupt nicht. Einmal, die sind natürlich soziokulturell geprägt durch die Arbeitswelt, durch den Stress der Arbeit, durch die sich verändernden Beziehungen in der Umwelt. Und dann gibt es natürlich auch Erkrankungen, die werden medizinisch erst, wenn man so will, erfunden. Die werden erst entdeckt in einer Gesellschaft, wie sie haben, wie zum Beispiel beim Schuhetragen. Es gibt in den afrikanischen Ländern den Begriff des Senkspreizfußes also nicht bekannt und es gibt auch nicht die Versorgung mit Einlagen. Also es gibt sicher einfach Krankheiten, die sind spezifisch für eine ganz bestimmte Gesellschaft.
Gilt das denn auch für die Rückenschmerzen? Ich meine, immerhin machen wir Bilder von dem Rücken und wir sehen, dass da ein Bandscheibenvorfall vorliegt. Das heißt, wir haben schwarz auf weiß ein Leiden.
Ja, natürlich. Es ist hier sicher auch so, dass vieles, was vielleicht vor der Zeit des Kernspintomographen als ein banaler Hexenschuss abgetan wurde, weil was heißt schon Hexenschuss? Hexenschuss ist ja einfach eine Umschreibung von Rückenschmerz, aber aufgrund der mangelnden Diagnostik, oder ich würde sagen, es war vielleicht damals besser, dass es noch nicht so eine gute Diagnostik gab, zumindest am Rücken, ich will das ganz deutlich einschränken, hat man dann gewartet und wir wissen ja, dass 90% der Rückenbeschwerden, wenn man lang genug wartet, verschwinden. Aber in der Zeit, in der hier in München so viele Kernspintomographen stehen wie in ganz Norditalien, wird natürlich sehr schnell die Diagnose gestellt und dann fälschlicherweise aufgrund eines Bildes eine Übertherapie gemacht, die es vielleicht vor 30 Jahren noch nicht gegeben hätte. Leider ist das so und es werden viel zu viele Rücken operiert, die gar nicht operiert werden müssten.
Sie behandeln jetzt seit vielen Jahren als Orthopäde diese Rückenleiden und kommen vom mechanistischen und statischen Menschenbild in der Orthopädie weg. Warum denn?
Weil wir es aus allen Studien wissen und weil es meine tägliche Erfahrung, und ich mache das jetzt seit 30 Jahren, zeigt, dass es einfach nicht die Korrelation zwischen dem Bild und dem Schmerz oder besser gesagt dem Leid des Patienten gibt. Wenn es so wäre, dass die Mechanik das Entscheidende ist, müsste jeder große Bandscheibenvorfall viel Schmerzen machen und jeder kleine Bandscheibenvorfall oder jede kleine Veränderung wenig Schmerzen. Aber dem ist nicht so. Es gibt sehr viele Leute, die laufen auf der Straße rum, haben einen großen Bandscheibenvorfall drin sitzen und bemerken ihn gar nicht. Wir wissen aus Studien aus den USA, dass von den schmerzfreien 70-Jährigen 92% mindestens einen Bandscheibenvorfall drin sitzen haben, von den schmerzfreien. Und würde man danach gehen, müsste man eigentlich jeden Patienten oder jeden Menschen, Entschuldigung, er wird erst Patient, dann durch Ups, müsste man eigentlich jeden ab 65 operieren. Und auf der anderen Seite gibt es ja viele Leute, die haben wirklich Rückenschmerzen, glaubhaft Rückenschmerzen, schildern es auch ganz typisch, aber sie laufen ins Leere, weil das Bild wenig zeigt. Und wenn man das so lange macht, wie ich es mache, dann bemerkt man einfach, dass das, was entscheidend ist für den Verlauf eines Rückenschmerzes, nicht die Mechanik per se ist, sondern unabhängig von der Mechanik die entzündliche Antwort des Körpers auf einen Reiz. Und nur so ist erklärlich, warum es bei großen Vorfällen wenig Schmerzen gibt und warum es bei kleinen Veränderungen teilweise die Leute nicht schlafen können und sich gar nicht bewegen können. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann macht man meiner Sicht nach einen großen Fehler. Das ist auch sicher ein Grund, warum viele Operationen, obwohl sie technisch exzellent durchgeführt werden, nicht den gewünschten Erfolg bringen, weil die Bilder und nicht die Klinik des Patienten behandelt worden sind. Und man sich leider darauf versteift hat, dass man dort operiert, wo der größte Befund ist. Und das stimmt bei den meisten Patienten einfach nicht überein.
Dann versuchten die Orthopäden erstmal, wenn wir jetzt auf die Behandlung gehen, mit Massagen die Menschen zu lockern, dann mit Physiotherapie zu stabilisieren. Jetzt kommen Behandlungen wie Osteopathie, Rolfing etc. dazu. Die psychischen Komponenten bekommen auch immer mehr Bedeutung. Letztendlich ist es eine Suche danach, was den Menschen instabil macht. Ist da ein Ziel, eine letztendliche Erkenntnis in Sicht?
Im Endeffekt ist die Therapie sicher auch sehr abhängig von dem Patienten und von seiner Psyche, von den Belastungen. Also bei vielen Jungen unter Stress stehen Managern, die sagen dann zu mir, ja, und muss ich jetzt dann nicht ins Fitness und ich will dann, dann sage ich immer, sie müssten erst mal runterkommen. Da ist Entspannung und einfach mal loslassen können und sich mal vom Stress lösen wichtiger, als dass man da hinten noch ein paar Kilo drauflegt und die Muskulatur stärkt. Weil Sie vorher gesprochen haben von den Veränderungen, den kulturellen in der Gesellschaft. Es wird ja oft ins Feld geführt bei den Operateuren, dass sie sagen, weil wir ja wissen, alle Studien, alle internationalen besagen, ob man einen Patienten operiert, bei Bandscheibenvorfällen oder bei Einengung des Wirbelsäulenkanals, bei den sogenannten Spinalkanalstenosen, konservativ versus operativ über alle Zeit bis zu 10 Jahren exakt dasselbe Ergebnis. Deswegen stellt sich die Frage, warum eigentlich überhaupt operieren? Und man darf ja nicht vergessen, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die Leute Millionen von Bandscheibenvorfällen geholt haben, gab es kein Kernspin, es gab keine Operation und wir haben nicht eine Generation von Rollstuhlfahrern bekommen.
Eva Schmidt von LoRa München sprach mit dem Orthopäden und Chirurgen Dr. Martin Marjanovic. In Spanien wird eine baskische Partei nach der anderen verboten, ganz gleich, wie sehr sie sich von der separatistischen ETA und von jeglicher Gewalt distanziert. Dieses Schicksal ereilte kürzlich die Partei Sortu und am Montag auch das Parteienbündnis Bildu. Eine Sonderkammer des obersten Gerichtshofs hatte die Koalition verboten, mit einer knappen Mehrheit und gegen erhebliche Bedenken. Nun hat das Verfassungsgericht diese Entscheidung gekippt. Wie kam es nun zu diesem Sinneswandel? Johanna Wintermantel von Radio Dreieckland in Freiburg befragte den Journalisten Ralf Streck. Vergleicht man die wieder erlaubte Bildu mit der noch immer verbotenen Sortu, haben die Richter offenbar mit zweierlei Maß gemessen.
Es gibt gar keine Unterschiede, das kann man ja sofort beantworten. Unterschiede gibt es nur in der Vorgehensweise. Also Sortu ist eine Partei, die neu gegründet wurde. Da wurde zunächst das Verbot von dem obersten Gerichtshof, allerdings von der Sonderkammer, die extra für Parteiverbote geschaffen wurde, ausgesprochen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da muss nämlich das Verfassungsgericht noch drüber entscheiden. Das wird aber vermutlich erst nach den Wahlen passieren. Im Fall von Bildu lag das Vorgehen ein bisschen anders, weil es sich dabei um eine Koalition schon bestehender Parteien handelt. Die wurden verboten mit der immer gleichen Begründung, unter der schon seit 2003 hunderte von Listen und Parteien verboten wurden im Baskenland, nämlich, dass es sich um Klone von der verbotenen Partei Batasuna handelt, hinter der angeblich die Untergrundorganisation ETA steckt. Auch die neue Koalition Bildu wäre quasi damit von der ETA gesteuert und soll der ETA in den Regional- und Provinz- und Kommunalparlamenten eine Anwesenheit sichern.
Obwohl die Vertreter von Bildu aus den zwei Parteien, aus denen sie sich zusammensetzt, nachweislich eine große Distanz zur ETA aufweisen.
Ja, genau, das ist natürlich das extreme Problem, was letztlich dazu geführt hat wohl, dass nun das Verfassungsgericht erstmals ein Verbot von einer baskischen Koalition oder Partei gekippt hat, weil eben mit der sozialdemokratischen baskischen Solidaritätspartei und Alternativa zwei Parteien in dieser Koalition bestimmend sind, die ausgewiesen Und das hat auch niemand bezweifelt. Das hat sogar noch nicht mal der oberste Gerichtshof in seinem Urteil bezweifelt, dass die irgendwas mit der ETA jemals zu tun hatten und die Gewalt der ETA immer abgelehnt haben. Trotzdem kam die Sonderkammer zu dem Ergebnis, dass über unabhängige Kandidaten angeblich diese Koalition von der ETA oder Batasuna gesteuert sein sollte. Da keinerlei Argumente oder Beweise vorgelegt wurden, hat jetzt das Verfassungsgericht dieses Urteil gekippt. Alles andere wäre der blanke Wahnsinn gewesen, weil damit das Verbot der, ja, dieses Verbotsreigen, der hier jetzt schon seit 2003 sich dreht, auf weitere Parteien ausgeweitet worden. Und das scheint doch auch gewissen Leuten mittlerweile in Spanien deutlich zu weit zu gehen, dass die Regierung hier auch massiv Wahlergebnisse beeinflusst. Man muss ja daran denken, dass hier mittlerweile zwei spanische Parteien die baskische autonome Gemeinschaft regieren, weil vor 2 Jahren die linke baskische Unabhängigkeitsbewegung ausgeschlossen wurde. Und das ist ja eine massive Wahlverfälschung, die in dem Fall noch deutlich ausgeweitet worden wäre.
Abgesehen von solchen demokratischen Bedenken ging es ja schließlich sogar um die Regierung Zapatero, die in Bedrängnis gebracht wurde durch diesen Verbotsreigen von baskischen Parteien. Schließlich hat dann die größte baskische Partei, die PVN, gedroht, Zapateros Regierung nicht weiter zu unterstützen. Durch das Urteil des Verfassungsgerichts ist dieser Drohung jetzt ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden. Kann man vermuten, dass dieses Urteil somit auch politisch motiviert war?
Das kann man nicht mehr vermuten, sondern das ist so. In Spanien funktionieren Gerichte nicht, also zumindest mal auf der Ebene, nicht, sagen wir mal, nach rechtsstaatlichen juristischen Prinzipien. Das kann man durch die ganzen Entscheidungen der letzten Jahre zu den Parteiverboten beobachten. Allein schon die Tatsache, dass man einen nationalen Gerichtshof hat, das ist ein Sondergericht, dass man die Sonderkammer am obersten Gerichtshof mit einem neuen Parteiengesetz geschaffen hat. Und auch, wenn man sich anguckt, die Streits, die immer laufen, um die Besetzung des Verfassungsgerichtes in Spanien, dann weiß man, dass die Entscheidungen, die dort gefällt werden, im Allgemeinen sehr stark politisch motiviert sind. Dass diese Entscheidung am Verfassungsgericht knapp mit 6-5 Stimmen jetzt so ausgefallen ist, liegt auch nur daran, dass vor einigen Monaten Richter, die von der postfaschistischen Volkspartei in dieses Verfassungsgericht entsandt wurden, abgelöst wurden, weil ihr Mandat schon seit Jahren abgelaufen war. Die wurden abgelöst durch sogenannte progressive Richter, die von den Sozialisten da reingesteckt wurden. Damit haben die Sozialisten eine Mehrheit in diesem Verfassungsgericht und entsprechend ist auch dann dieses Urteil ausgefallen. Und du hattest ja darauf angespielt, dass der baskisch-nationalistischen Partei mittlerweile der Kragen platzt, dass hier Wahlfälschungen im Prinzip durchgezogen werden im großen Stil. Und sie halt gesagt hat, okay, wenn ihr auch jetzt noch hier in den gesamten Gemeinden, in den Provinzräten, und die sind sehr bedeutsam hier, weil die Provinzräte im Baskenland die Steuern einziehen, die haben eigene Finanzämter, das gibt es nur hier. Und wenn ihr uns dort auch noch die über Wahlbetrug quasi die Mehrheiten nimmt, dann braucht ihr auch nicht mehr glauben, dass wir euch noch weiter in Madrid unterstützen. Und das hat natürlich, wenn das nicht eh schon so ein abgekartetes Spiel war, um der postfaschistischen Volkspartei, die ja auf der spanischen Regierung immer rumtrommelt mit dem Argument, die böse ETA und so weiter, die müssen alle ausgeschlossen werden, das sind ja auch die einzigen, die jetzt mit dem Urteil nicht zufrieden sind, um denen kein Argument zu geben, nicht alles versucht zu haben, weil man in Spanien natürlich viele Stimmen mit so einer Argumentation kriegt, wurde das vielleicht gemacht und spätestens die Drohung der PNV quasi im nächsten Misstrauensantrag der Postfaschisten dann mitzustimmen und damit die sozialistische Regierung zu stürzen, dürfte doch den Ausschlag gegeben haben, dass dieses Ergebnis nun so ausgefallen ist. Weil es gibt viele Beispiele in der Geschichte, die genauso abstrus waren wie dieses Verbot, die aber alle dann durchgegangen sind. Und da könnte da ein aufzählen noch und nöcher, wo auch keine Parlamentarier drauf waren von früheren Wahlgängen. Das ist ja auch alles sehr absurd, dass da sogar Listen kontaminiert werden können durch Leute, die vor 30 Jahren mal irgendwann gewählt wurden in eine Partei, die 25 Jahre später dann für illegal erklärt wurde. Das hat alles wenig mit rechtsstaatlichen Vorgängen zu tun, ist aber leider so. In dem Fall hat sich das mal positiv ausgewirkt und zeigt vielleicht auch an, dass es ein leichtes Umdenken gibt, dass man diese Friedensbemühungen, die es ja hier seit vielen Jahren gibt, anfängt vielleicht ernst zu nehmen.
Johanna Wintermantel von Radio Dreieckland in Freiburg befragte den in Spanien arbeitenden Journalisten Ralf Streck. Und das war's für heute wieder. ZipFM vom Dienstag, den 10. Mai, geht damit zu Ende. Die Sendung zusammengestellt hat Andreas Reimann von Radio Dreieckland. Morgen kommt ZipFM von der Wüstenwelle aus Tübingen. Bis dahin, tschüss.